Ich bin 1960 geboren und aufgewachsen in der Landwirtschaft, im Haus mit meinen Eltern, meinen Großeltern und einer Tante und 5 Geschwistern. Wir hatten einen Hof, wir hatten einen Stall, Tiere, Hühner sind im Hof rumgehopst, Katzen gab es natürlich, einen Hofhund, Schweine im Stall, Kühe im Stall, die gemolken wurden und die man auch immer gehört hat. Es war ein großer Reichtum an Geräuschen, an Gerüchen und wir hatten viel Bewegung. Ein Bereich war der Tabakanbau von meinen Eltern und da ging es im Sommer schon los, dass wir viel geholfen haben. Die Tabaksamen, das sind ganz, ganz winzig kleine Samenkörnchen, die man kaum so zwischen Fingern spürt und sehen kann. Die wurde erstmal, bevor sie eingesät wurden, in Säckchen gefüllt und mit Wasser angereichert und sind erstmal 2 Wochen gequollen, bevor man die überhaupt aussehen konnte. Das hat man dann gemacht, aber nicht gleich ins Feld, sondern wir hatten ganz lange, lange ummauerte Gartenbeete, die waren abgedeckt mit eingefassten Glasplatten und da hinein hat man dann den Samen gesät. Man musste auch immer aufpassen, dass einem die kleinen Pflänzle dann nicht erfrieren. Das heißt, man hat da viel Arbeit mit gehabt, die Glasplatte immer hochgehoben am Tag, damit Sonne dran kam und Luft und nachts wieder abgedeckt gegen die frostigen Nächte. So war der erste Schritt vom Tabakanbau. Als die größer waren, hat man sie auch dann pikiert, bis man sie dann letztendlich mit der Setzmaschine, der Traktor fuhr voraus und da war so eine Setzmaschine dran, wo 2 Helferinnen hinsitzen konnten und die kleinen Pflänzchen mit Hilfe einer Maschine, die sich gedreht hat, in den Boden gesetzt hat. Bis hierher habe ich eigentlich nur so nebenbei mitgeguckt, mitgeschaut, nichts Wirkliches geholfen. Zum Helfen kam ich dann erst eigentlich während der Ernte dazu. Da war unsere Hilfskraft gefragt. Und zwar erinnere ich mich noch gut an diese Tabakfelder, wenn dann der Tabak schon groß war, mindestens 1 Meter groß und meist auch schon geblüht hat, dann konnte man ans Ernten gehen. Die Felder, die kamen mir riesengroß vor, wenn ich davor stand und dachte, oh, das muss man jetzt alles ernten. Aber man hat es natürlich nicht alles auf einen Schlag geerntet. Man hat ganz unten angefangen, da waren die größten Blätter, die Krumpen. Wenn man die alle geerntet hatte, kam das Feld wieder dran mit der nächsten Blattfolge, dem Sandblatt. Und dann kam das Mittelgut. Diese 2 Blattarten, die waren am meisten wert. Also die haben am meisten Geld gebracht. Später gab es dann noch das Hauptgut, das war größer, hat mehr Masse gebracht, aber nicht so gute Qualität. Und dann letztendlich die Spitzen. Ich weiß noch, wenn man so da durchgestreift ist, es war ja oft wirklich sehr, sehr heiß. Die Ernte war im Juli meist, Juli, August. Da hat die Sonne gebrannt und man ist dann so zwischen den großgewachsenen Pflanzen durchgegangen, hat rechts und links die Blätter gespürt auf der Haut. Die fühlten sich recht klebrig an und nicht wenig oft waren dann auch Heuschrecken, Grashüpfer, ziemlich große, so fast handgroße, die da am Tabak fressen wollten, die sind auch oft rumgehüpft. Da hat man oft mal so einen Grashüpfer auf der Haut gehabt. Bücken, abbrechen, das war so diese Hauptarbeit. Und dann musste man ja, wenn man so den Arm voll hat, man hat sie sich so in die Ellenbeuge gelegt, musste man ja die dann ablegen, um wieder neue zu ernten. Da musste man oft dann vorher gehen, gerade wir Kinder, und an die entsprechenden Stellen Gurte legen. Waren so breitere Gurte mit einer Metallschnalle dran. Und wenn ein guter Haufen zusammen war, hat man die dann am Schluss zusammengebunden, damit man sie ja auch heimbringen konnte. Dann musste man sie auf den Wagen verladen. Dann war es schön, die Heimfahrt. Fahrtwind auf dem Traktor. Und zu Hause hieß es dann, die ganzen Wellen wieder abzuladen, zu lagern an ein bisschen schattiges Plätzle. Was heißt Plätzle? Das waren dann schon einige Meter in die Länge und in die Breite hoch. Da hat man die Wellen dann hingesetzt. Und danach ging es ziemlich schnell schon wieder ans Anstechen. Tabak anstechen. Das heißt, man musste den Tabak ja trocknen. Ja, in riesige, hohe Scheunen wurde der später gehängt. Diese Scheunen, wenn man durchs Ried geht. Ich habe auch oft bei meiner Oma, Großmutter im Ried geholfen. Das ist die deutsche Seite vom Rhein. Da sieht man heute noch diese Gehöfte mit den hohen Scheunen. Wenn man guckt, sieht man so Lamellen, Belüftungsschlitze. Das ist das Typische an diesen, man sagt Tabakhänge. Da hat man eben den Tabak dann in mehreren, vielen Schichten, etwa 10, 20 Schichten übereinander dann aufgehängt. Aber aufhängen konnte man ja den erst, wenn er irgendwo luftig an der Schnur war. Die einfachere Art war, den Tabak von Hand anzustechen. Bei meiner Großmutter war ich in den Sommerferien als Kind immer zur Tabakernte und zum Helfen. Und da saßen dann wirklich fünf, sechs Frauen in blauen Schürzen, in Kopftüchern mit ihrer Tabaknadel. Die ist schon so etwa 10, 13 Zentimeter lang und hat eine scharfe Spitze. Damit hat man dann die Rippen aufgestochen und den Tabak praktisch aufgefädelt. Am Schluss hat man dann auch wieder ein Schleifchen dran gemacht. Und so wurden dann die Tabakbänder wie Ketten aufgehängt. Es war viel Hausarbeit, Heimarbeit, Handarbeit. Und da hat oft die ganze Nachbarschaft mitgeholfen, den Tabak anzustechen. Das ging über mehrere Wochen so. Ich habe eigentlich noch schöne Erinnerungen. Das war so ein in diesem schattigen Schopf, das anzustechen. Die Frau war eigentlich guten Mutes, die habe viel ausgetauscht, die habe Lieder gesungen. Und so ging eigentlich die Zeit immer ganz schnell rum. Ich habe auch gern immer hochgeguckt, wo ich dann gesehen habe, wo mein Onkel die Schnüre aufgehängt hat. Das war einfach toll dann zu sehen, ah, jetzt kommt die Luft rein und es hat dann auch angefangen zu duften und man hat einfach gesehen, wie sich diese ganze riesige Scheune nach und nach und nach füllt mit Tabak. Ich selber durfte, was damals schon fortschrittlich war, an der Tabakmaschine helfen. Das war eine Maschine, da lief ein Band rundum durch mit immer so daumenbreiten Schlitzen. Da hat der Einleger, die Einlegerin, die Tabakblätter reingelegt, eben von unten her, wo diese Stotze ziemlich dick war, diese Mittelrippe. Und die Schnur ist praktisch durchgelaufen durch die Maschine. Wenn dann Zeit war, die Schnur voll war, dann durfte ich mit einem Häkle abhaken an der Maschine Und die Schnur wurde befreit von diesem Apparat, von dieser Tabakmaschine und war dann fertig zum Aufhängen.
Dann trocknete der Tabak, der hing da im Herbst dann, im Winter, bis dann so zwischen Weihnachten und Neujahr meine Eltern meistens, es war oft sehr, sehr kalt, raus mussten in die Tabakscheune hoch und die Schnüre wieder abgehängt habe. Da war der Tabak dann getrocknet. Die habe ihn dann abgehängt, runtergebracht, habe ihn verlesen, ob aller noch gut ist, schön gebündelt. Und so kam er dann zur Genossenschaft. Dort wurde er abgewogen. Es gab oft so Zentralgenossenschaften. Dort war so Verladefläche, er wurde abgewogen. Und da sind einige Käufer gekommen. Wir hatten in der Nähe ganz nahe die Rothändle, die viel Tabak abgenommen hat. Aber es gab auch zu der Zeit noch nicht so diese Tabakmonopole, sondern es gab viele Tabakfabriken im süddeutschen Raum. Und da kamen sie eben dann, die Käufer, und habe den begutachtet und abgenommen und bezahlt. Und ja, damit war dann für meine Eltern die eine Saison dann abgeschlossen, bis es dann im Frühjahr wieder weiterging mit Neuanpflanzen und mit der ganzen Prozedur von vorne.